Herzlich willkommen, Professor Dr. Wolf-Rainer Wendt. Es freut uns sehr, dass wir eine Gelegenheit haben, eine weitere Gelegenheit mit Ihnen über die soziale Arbeit zu sprechen und in diesem Fall über die Geschichte der sozialen Arbeit. Sie waren ja Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und sind dort mittlerweile emeritiert, sind Honorarprofessor an der Uni in Tübingen und haben viel zu dem Thema der sozialen Arbeit gearbeitet. Wir haben Sie auch in den Theorien der sozialen Arbeit interviewt und jetzt geht es für uns heute um die Geschichte. Und der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, liegt darin, dass Sie viel zu diesem Thema gearbeitet haben und Sie haben zwei Klassiker veröffentlicht zu diesem Thema. Einmal die Geschichte der sozialen Arbeit 1, das ist die Gesellschaft vor der sozialen Frage von 1750 bis 1900, mittlerweile in der 6. Auflage erschienen, ein Klassiker im Studium der sozialen Arbeit. Und das andere, die Geschichte der sozialen Arbeit 2, ja, da geht es um die Profession im Wandel ihrer Verhältnisse. Diese beiden Werke sind sehr umfangreich und wir wollen eben mit Ihnen an vielen Stellen heute mal darüber sprechen, wie die Geschichte der sozialen Arbeit aus Ihrer Perspektive sich so entwickelt hat. Und wie Sie schreiben, umfasst die Geschichte der sozialen Arbeit mehr als eine Berufsgeschichte. Also es geht um ein Mehr. Der Begriff des Sozialen, das ist ja im Laufe der europäischen Aufklärung entstanden und daraus haben sich ja auch Konsequenzen entwickelt und auch Entwicklungen wie das Elberfelder Modell oder auch andere Sachen wie Charity Organizations und so weiter entwickelt. Und unsere Frage ist, warum ist aus Ihrer Sicht die Geschichte der sozialen Arbeit mehr als eine Berufsgeschichte?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, was nämlich die Identität der sozialen Arbeit betrifft. Die soziale Arbeit ist ja als Social Work, also als Profession, als Beruf, eigentlich erst 125 Jahre alt. Nämlich 1898 begann der erste Ausbildungsgang in New York und die amerikanische Berufsvereinigung, die National Association of Social Workers, nennt deshalb das Jahr 1898 das Geburtsjahr der sozialen Arbeit. Allerdings gibt es ja, Sie haben das mit dem Hinweis auf die Aufklärung ja auch angedeutet, gibt es natürlich die Betätigungen, die heute zur sozialen Arbeit rechnen, schon lange vorher. Und insofern hätte es ja auch sein können, dass man von vornherein von sozialer Arbeit spricht. Hat man aber nicht. Und die Beweggründe, dass aus diesen Betätigungen, die es schon vorher gab, soziale Arbeit wurde, liegen nicht in der sozialen Arbeit selber, liegen nicht in diesen Betätigungen. Da muss man also rausgehen aus dem Bereich der Betätigungen zunächst einmal, denn die verschiedenen Praktiken, es gab Heime schon vorher bekanntlich, Rettungshäuser zum Beispiel, es gab natürlich auch die Wohltätigkeit in ganz verschiedener Form vorher, und es gab schon die Ansätze der Behindertenhilfe und so weiter. Und auch heute gibt es ja diese Vielfalt von Betätigungen. Und nun könnte man sagen, warum gibt es nun soziale Arbeit als eine Einheit? Diese Einheit kann nicht begründet werden aus der Vielfalt der Betätigungen, die es vorher schon gab und die es auch heute gibt. Deshalb muss man das woanders suchen. Und insofern ist es ganz notwendig, die Berufsgeschichte zu hinterfragen. Die Berufsgeschichte beginnt um 1900 etwa. Und zwar ist dort der Ausdruck Social Work ja auch entstanden. Nämlich Stanton Coit hat 1891-92 das Settlement Movement, Real Social Work, genannt. Und daran ist interessant an dieser Bezeichnung Real Social Work, dass er damit natürlich ein wirklich gesellschaftliches Werk meinte. Also Work auch in der Bedeutung Werk. Das ist sehr wichtig für die weitere Entwicklung. Entsprechend haben ja dann die Frauen in Frankreich im Anschluss daran, also auch im Hinblick auf diese Settlement-Entwicklung, ihr Maison Sociale, ein Œuvre Sociale genannt. Nicht Travail Sociale, sondern ein Œuvre Sociale, ein soziales Werk. Und insofern taucht dieser Begriff soziale Arbeit in einem Zusammenhang auf, der zunächst mal nicht auf die unmittelbare Hilfe bezogen ist, nicht auf die einzelnen helfenden Tätigkeiten bezogen sind, sondern auf etwas, wie man etwas gestalten will in der Gesellschaft. Das ist sehr wichtig. Zugleich übrigens interessanterweise im selben Jahr 1892 hat ja Karl Fischer ein Buch geschrieben unter dem Titel Grundzüge einer Sozialpädagogik und Sozialpolitik und hat darin geschrieben, in der Einleitung, die Pädagogik in der Schule solle die soziale Arbeit des Reiches, also Sozialpolitik, fortsetzen, indem man schon in der Schule eben beschreibt, wie richtig und wichtig eine soziale Politik ist, so wie sie Bismarck damals ja betrieben hat. Insofern, auch hier bezieht sich der Begriff soziale Arbeit eben nicht auf das, was wir sonst so unter helfenden Betätigungen in der einen oder anderen Hinsicht bezeichnen. Man muss da zurückgehen eigentlich auf die soziale Frage des 19. Jahrhunderts. Und im Rahmen dieser sozialen Frage haben sich ja verschiedene Antworten herauskristallisiert, wie man der Not und dem Elend in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft begegnen kann. Und für mich ist immer sehr wichtig, in meiner Lehre der Sozialgeschichte und der sozialen Arbeit, diese drei Richtungen, die sich da entwickelt haben, diese drei Parteiungen in der Beantwortung der sozialen Frage zu benennen, nämlich einmal die sozialistische, zum Zweiten die konservative und drittens die liberale. Denn aus all diesen drei Richtungen haben sich nachher auch die Betätigung entwickelt, beziehungsweise das entwickelt, was heute soziale Arbeit heißt. Nehmen wir zunächst mal die sozialistische Richtung, das ist insbesondere ja Robert Owen, auch andere sind da zu nennen. Robert Owen mit seiner Genossenschaftsidee, wo ja also alle anderen Genossenschaftsentwicklungen eigentlich von abhängen, von dem, was er da zunächst entwickelt hat. Oder auch, dass er da Infant Schools als für Kinderbetreuung und Ähnliches geschaffen hat. Oder nehmen wir die konservative Entwicklung, Johann Hinrich Wiechern, um ein Beispiel zu nennen, dessen Liebeswerk, betone, dieses Liebeswerk ja etwas sein sollte, von Hamburg ausgehend, das alle Betätigungen zusammenfassen sollte, um die Gesellschaft zu erneuern, im christlichen Sinne. Das war die Absicht dabei. Es ging nicht um die Frage, ob man dem einen Menschen so helfen soll, dem anderen Menschen so helfen soll. Nein, es ging um die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt, die eben im christlichen Sinne erneuert werden sollte. Konservatismus als eine Erneuerungsbewegung, darf man auch nicht falsch verstehen. Mhm. Dann die liberale Sicht, die ja dann auf das Verhalten des Einzelnen im Hinblick auf Selbsthilfe sich damit befasste. Und diese liberale Richtung hat ja dahin geführt, dass man sich mit den sozialen Wissenschaften befasst hat. Weil man sich sagte, man muss das Verhalten des Menschen beeinflussen. Und wie kann man das? Da muss man wissenschaftlich denken. Insofern bringt die liberale Richtung die wissenschaftliche Entwicklung mit sich. Und die Charity Organization Society in England hat ja da auch dann daran angeschlossen, an diese sozialwissenschaftliche Entwicklung. Aber dann die eigentliche Ausbildung der sozialen Profession erfolgt ja dann in den USA, insbesondere durch die Frauen, im Rahmen der Frauenbewegung. Aber sie alleine hätte auch nicht die Profession schaffen können, sondern besondere Bedingungen der sozialen Reform nach 1890. Soziale Reform, die übrigens ja auch in Deutschland und in Europa zur selben Zeit auch wichtig war. Diese soziale Reform in der Progressive Era ab 1900 hat dann eine Vielfalt von Betätigungen ermöglicht, um zu einer Verbesserung der gesellschaftlichen Situation zu führen. Da hat sich dann die Krankenhaussozialarbeit entwickelt, hat sich Schulsozialarbeit entwickelt in den USA und andere Formen. Eine Vielfalt von solchen Betätigungen. Und wieder stellte sich die Frage für die Frauen, die nun hier auch etwas entsprechend machen wollten im Rahmen des Settlements, im Rahmen der COS, wie können wir hier nun auch darstellen, dass wir hier etwas Eigenes beruflich leisten können. Diese New Profession, die man wollte, müsste ja heißen, man braucht eine eigene Wissensbasis, man braucht eine eigene ethische Orientierung und muss die Ausbildung dafür haben und braucht eine Berufsvereinigung und so weiter. Das hat man überlegt. Und hat dann ja nun gesagt, wir müssen diese verschiedenen Betätigungen zusammenführen in eine Einheit. Da war ja damals Mary Richmond mit beauftragt, die verschiedenen Wissensbestände zusammenzuführen. in der National Conference of Charities and Correction, auch etwas, was wir hier in Deutschland nicht gehabt haben, dass also alle sozialen Aktivitäten sozusagen alljährlich in einer Konferenz ja behandelt wurden. Diese National Conference of Charities and Correction, da wurde ja die Frage gestellt, ist Social Work a Profession? Und man hat ja dann damals Abraham Flexner geholt, der war ja derjenige, der die Reform der Medizinerausbildung gemacht hat in den USA, also kompetent für die Frage, was eine Profession ist. Und der wurde 1915 ja geholt und hat ja dann gesagt, tut mir leid, moralisch und so weiter, alles wunderbar, was ihr macht, aber eine Profession seid ihr nicht, weil euch eine eigenständige, einheitliche Wissensbasis fehlt. Ihr nehmt was von der Psychologie, ihr nehmt was von den Juristen und so weiter, von der Medizin, aber ihr habt keine eigenständige, eigene Wissensbasis. Daraufhin hat ja Mary Richmond dann ihr Fachbuch dazu geschrieben, Social Diagnosis, und hat dazu ja eine wichtige Formulierung, die schon in der Einleitung steht, geschrieben. Social Reform and Social Casework are progressing together und gehören also notwendig zusammen. Individual Betterment and Mass Betterment gehören zusammen, so hat sie das formuliert. Und das sei eine fundamentale Wahrheit. Und dieser Zusammenhang zwischen dem, was man gesellschaftlich, also in Mass Betterment erreichen wollte, und das, was individuell im Casework, also methodisch geschieht, das zusammengehört, war sozusagen ganz wichtig für dieses Grundverständnis sozialer Arbeit, wie es sich zunächst entwickelt hat, woran dann durchaus in Deutschland ja Alice Salomon angeschlossen hat und das ebenfalls so auch dargestellt hat. Und daraus ist ja dann die Diskussion entstanden in den folgenden Jahren, Social Work, Cause or Function. Und zunächst mal war ja von Richmond her die Aussage, beides ist es, Cause and Function. Aber die dienstliche Entwicklung mit den Sozialdiensten, mit diesen sozialer Beratung und so weiter, hat sich mehr in die Funktion entwickelt. Und da musste man fragen, wo bleibt die Wirkung auf die Gesellschaft? Und diese Frage, Social Work, Cause and Function, ist ja eine, die zumindest in die amerikanische Sozialarbeit bis heute beschäftigt und eigentlich uns auch beschäftigen muss, im Hinblick darauf, ob die Bezeichnung soziale Arbeit gerechtfertigt ist. Also nochmal, die soziale Arbeit als soziale Arbeit hat ihre Gründe nicht in dem Beruf als solchen, sondern es sind andere Beweggründe, die dazu geführt haben, dass diese vielen Betätigungen unter die Einheit eines Begriffes soziale Arbeit zusammengekommen sind. Was man ja nur begründen kann, wenn man darüber hinausgeht und sich beschäftigen muss mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, dann insbesondere auch mit der Frauenbewegung, die dahin geführt haben, Reformbewegungen, Antworten auf die soziale Frage, das Interesse der Frauen an einem eigenständigen Beruf. Dabei gab es ja schon in den USA die Domestic Science zunächst, wo man also sozusagen gesagt hat, die Frauen aus ihrer Haushaltstätigkeit heraus haben schon einen wissenschaftlichen Anspruch, muss entwickeln. Und das hat man dann verbunden mit diesen sozialen Betätigungen. Und so hat sich das so entwickelt. Es gibt ja weitere Gründe, warum man da aufpassen muss bei der Verständigung über die Identität sozialer Arbeit, da wegzugehen, nur von einer Betrachtung der beruflichen Entwicklung. Auch die Behauptung, die ja 1988 zum ersten Mal aufgetaucht ist, soziale Arbeit sei eine Menschenrechtsprofession, ist ja ebenso zu hinterfragen. Insofern ja zumindest das, was ich bisher dargestellt habe, da war ja von Menschenrechten zunächst mal nicht die Rede. Und bekanntlich ist ja die Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen erst 1948 gekommen. Konnte auch vorher eigentlich nicht davon die Rede sein. Aber es ist auch wieder interessant, zurückzugehen, bis in die Aufklärung eigentlich, wo nämlich die Bürger ja bekanntlich zum ersten Mal Rechte beansprucht haben. Rechte, die die Individuen haben, Freiheitsrechte also. Und daraus leitet sich eben auch diese spezielle soziale Aktivität ab, aus diesem Rechtsbewusstsein. Das hat ja, und das zitiere ich immer gerne, insbesondere Hegel in seiner Rechtsphilosophie mal dargestellt, in Paragraph 244 Zusatz. Dort heißt es so schön, gegen die Natur kann kein Mensch ein Recht behaupten. Aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich die Form eines Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan wird. Die wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften bewegende und quälende. Das finde ich ein sehr gutes Zitat, weil daran zu sehen ist, die Verbindung, die soziale Arbeit hat immer diese Verbindung zur Gesellschaft, zum Gesellschaftlichen. Da ist vor der Aufklärung Gesellschaft im modernen Sinne gar nicht gab. Muss man nicht zurückgehen, wie manche das ja tun, um da Mittelalter und so weiter, Mildtätigkeit, auch christliche Mildtätigkeit insbesondere, nun als Anfang der sozialen Arbeit zu beschreiben. Damit kann man nicht erklären, wieso das sozial heißt und wieso es dann soziale Arbeit heißt. Also hängt das mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Dazu sind diese Reformabsichten gekommen. Und das Interesse der Frauen speziell an die Entwicklung dieser Berufstätigkeit. Und alles zusammen hat dann eben nach 1900 zu Social Work geführt. Wobei man sich immer deutlich machen muss, dass dieser Doppelsinn von Werk und Arbeit hier mit verbunden ist. Und damit haben wir sozusagen eine Einheit. Hätten wir nur diese verschiedenen Betätigungen, die Vielfalt, die es ja heute auch gibt, ob das Behindertenhilfe ist, ob das Familienhilfe ist, ob das Altenhilfe ist, ob das Flüchtlingshilfe ist, ob das Betriebssozialarbeit ist und klinische Sozialarbeit. Dazu bräuchten wir gar nicht den Begriff der sozialen Arbeit. Es könnte ja auch eben nebeneinander so stehen bleiben. Und es gibt ja bekanntlich auch Geschichtsbücher, die sich nur mit der Kinderbetreuung befassen, Kindergarten, Kinderpflege und andere, die sich nur mit Resozialisierung befassen oder mit Integration in Arbeit oder mit Krankenhaussozialarbeit und so weiter als eigenständige geschichtliche Entwicklung. Kann man machen. Aber damit haben wir keine Geschichte der sozialen Arbeit. Und die Geschichte der sozialen Arbeit müssen wir in diesem größeren Zusammenhang, gesellschaftliche Entwicklungen stellen, mit der Besonderheit, dass sich hier speziell Frauen auch so engagiert haben und hier eine Berufstätigkeit daraus entwickelt haben. Wissenschaft ist damit zunächst mal nicht groß verbunden, obwohl man hier eine eigene Wissensbasis ja gesucht hat und das auch in den Methoden der sozialen Arbeit, den klassischen, zunächst mal dargestellt hat. Aber diese Theorie, die konnte man ja zunächst mal den deutschen Männern überlassen, die das dann im Bereich der Sozialpädagogik eher entwickelt haben. Das brauchte man zunächst mal nicht so, zumindest nicht im Rahmen dieser professionellen Entwicklung in den USA.
Ja, ich bin leicht verführt, von der nächsten Frage jetzt noch mal etwas abzulenken und noch mal vorab eine Bemerkung mir zu erlauben. Also ich finde Ihren Hinweis, dass soziale Arbeit oder die Geschichte der sozialen Arbeit eben mehr ist als eine Berufsgeschichte, mit den dargestellten Argumentationen sehr einleuchtend. Aber ich kann mir jetzt so den Hinweis nicht verkneifen oder vielleicht auch die Frage. Sie sagten gerade, manche fangen da in der Aufklärung an. Ich fange in meinem Buch zur Geschichte der sozialen Arbeit eigentlich bei dem Hilfebegriff an. Und mit Schärpner, da sage ich Ihnen nichts Neues, einem der ersten Fürsorgewissenschaftler oder Fürsorgetheoretiker und Historiker, bezeichnete Hilfe ja bekannterweise als eine Urkategorie gemeinschaftlichen Handelns. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht oder vielleicht mit Luhmann sogar noch als Hilfe als ein Phänomen, ein selbsterzeugtes Phänomen, was in allen Gesellschaftsformen zu sehen war, dann kann man eigentlich auch rekonstruieren, wie aus Hilfe soziale Arbeit wurde. Das soll jetzt nicht in einen Streit münden, aber ich wollte mal darauf hinweisen, ich finde das sehr plausibel, dass Sie eben nicht mit der Industrialisierung oder mit der Frage anfangen, wann haben wir es mit Arbeit zu tun und bis wann war es denn ein Werk. Das finde ich ja so sehr, sehr nachvollziehbar.
Aber ich kann Ihnen natürlich voll folgen, wenn Sie da die Hilfe als Grundkategorie nehmen. Ja. Nur muss man dann natürlich trotzdem herleiten, wieso das gerade dann nachher ein soziales Werk wird. Denn Hilfe leisten ja Menschen in verschiedener Form.
Genau.
Und nicht. Und Fürsorge ist auch ein Grundbegriff. Dann bin ich bei der Sorge. Da könnte man natürlich sehr viel anschließen. Das tue ich auch gerne. Care in einem sehr breiten Sinne. Vielleicht kommen wir dann auch darauf zu sprechen. Das sehe ich auch so. Insofern ist es gar kein Widerspruch. Ist natürlich der Begriff Hilfe alleine, weil er menschlich ist und ganz allgemein ist, noch nicht in der Lage, nun die Besonderheiten herzuleiten, die im Rahmen der sozialen Arbeit zu behandeln sind. Wobei ja auch Schärpner und die Fürsorgewissenschaft ja quasi auch genau da anschließt oder bis auftaucht, wo eben diese soziale Geschichte schon da ist.
Ja, gut, interessant. Also ich war gerade verführt zu sagen, dass also gerade Ihre Unterscheidung zwischen sozialem Werk und sozialer Arbeit, das ist mir vorher noch nie so aufgegangen. Aber wenn man das unter der Perspektive eines sozialen Werkes betrachtet, dann würde ich erst mal im ersten Anflug denken, auch in den tribalen Gesellschaften, in archaischen Gesellschaften, ist das Hilfemotiv ja erkennbar und auch begründbar. Aber es ist eben keine Arbeit, aber es ist dennoch ein Werk, ohne den Begriff sozial schon zu haben. Ja, aber finde ich unheimlich spannend, wie Sie da ansetzen. Kommen wir vielleicht zu der nächsten Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Und zwar gehen Sie auf Luther ein. Ich habe das vermutlich nicht ganz verstanden, aber Sie werden das erklären können. Sie schreiben, Erziehung ist eine, also Luther, zu Luthers Zeiten war Erziehung eine noch undifferenzierte, gewissermaßen verpuppte soziale Arbeit. So haben Sie das geschrieben. Und ich habe mich dann gefragt, ist das, hat Luther etwas damit zu tun, dass sich in Deutschland die Pädagogik, genauer genommen die Sozialpädagogik, dann so stark auch durchsetzen konnte? Also der Erziehungsgedanke im Kontext gesellschaftlicher Hilfe, da vielleicht geboren. Also mir wäre da eher Pestalozzi eingefallen, aber vielleicht bin ich da auch auf einem völlig falschen Dampfer.
Nein, da besteht ja schon ein Zusammenhang bis hin zu Pestalozzi. Da war ja eben vorher schon einiges. Also sozusagen entpuppt hat sich quasi diese Entwicklung bei den Pietisten. August Hermann Francke. Also die
Hallischen Anstalten.
Hallischen Anstalten, großes Werk, 1698, nicht wahr?
Das ist heute noch.
Und dahinter steckt ja diese Grundhaltung, das Individuum muss selber gucken, wie es zu seinem Heil kommt, beziehungsweise in seiner unmittelbaren Beziehung zu Gott, im Sinne von Luther. Insofern ist natürlich diese Konzentration auf das Individuum etwas, was hier sich besonders entwickeln konnte. Die Pietisten sind da vorangegangen. Und man hat das in Preußen ja insbesondere aufgegriffen. Es kommt ja hinzu, dass dann man auch sehr zeitig dann schon die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat. Mhm. Nicht nur in Preußen, auch in anderen deutschen Ländern. Und das wiederum hat dazu geführt, dass dieser Erziehungsgedanke und dieser Bildungsgedanke im deutschsprachigen Raum ja sich enorm entwickelt hat. Und im 19. Jahrhundert ja quasi für die Welt vorbildlich geworden ist. Auch im universitären Bereich nebenbei bemerkt. Und insofern hat sich hier die Erziehungswissenschaft entwickeln können im Hinblick auf dieser Basis der Schule. Das finde ich immer sehr wichtig. Das mit Franke und Pestalozzi und so weiter ist sozusagen etwas, wo es dann immer außerhalb der Schule ist, wobei ja auch bei den beiden Fällen die Schule der Mittelpunkt darstellt, sowohl bei Franke als auch bei Pestalozzi, beziehungsweise dann zurückgeht auf die Mutter und auf das Haus als Ausgangspunkt der Erziehung. Auf jeden Fall, dieses Denken über Erziehung ist hier im deutschsprachigen Raum besonders ausgeprägt. Das war sicherlich eine Basis dafür, dass sich dann hier auch das so entwickeln konnte. Ich finde es sehr interessant, wie man in der Industrialisierung anderswo außerhalb von Deutschland sich damit befasst hat. In England zum Beispiel. Natürlich gab es in England keine Schulpflicht. Der freie Engländer kann selbst entscheiden, wo er seine Kinder erzieht oder auch nicht. Und erst die Konkurrenz zu Deutschland hat ja erst 1870 zur Schulpflicht in England geführt, in den USA noch später. Mhm. Insofern ist eben hier Deutschland wirklich, oder die deutschen Länder wirklich ein Vorbild gewesen für diese erzieherische Ausrichtung. Aber ich möchte betonen, das hat mit der Sozialpädagogik und dem heutigen Zusammenhang von Sozialpädagogik und sozialer Arbeit noch gar nichts zu tun. Denn dieses Phänomen ist eigentlich eines der letzten 50, 60 Jahre. Also, und hängt zusammen mit der Hochschulentwicklung. Also bis 1960, 1970 war da mit Sozialem in der Pädagogik nicht so viel die Rede. Wir kommen ja vielleicht noch näher darauf zu sprechen, aber erst danach spielt das in der Hochschule eine Rolle. Ich selber habe das ja miterlebt, weil ich ja im Grunde auch einer bin, der daherkommt. Mein Doktorvater war Otto Friedrich Bollnow. Otto Friedrich Bollnow war Schüler von Hermann Nohl. Mhm. Ich habe selber mal dafür gesorgt, dass eine Schule in Stuttgarter Raum nach Hermann Nohl benannt wurde. Also insofern war ich zunächst mal auch ganz sozialpädagogisch ausgerichtet. Und als dann die 1971 im Zusammenhang auch mit der Schaffung der Fachhochschulen in Stuttgart die Diakonische Akademie unter Müller-Schöll gegründet wurde, war ich im Gespräch 1971 mit einer Sozialarbeiterin und da war ich so wohlgemut und sagte ihr so, also was habt soziale Arbeit, was soll das sein? Nicht? Wir Sozialpädagogen haben die Theorie und wo ist bei euch da was? Ich habe mich da später entschuldigt, das war natürlich Unwissen von mir. Aber zunächst mal war das so, wie man eben von der Erziehungswissenschaft daherkam. Mhm. Aber das ist eine spätere Entwicklung. Insofern ist zunächst einmal diese schulische Entwicklung, Bildungsentwicklung etwas, was durchaus hier für die deutschen Länder im weltweiten Vergleich von Gewicht ist. Und daraus ist dann, und dann sind wir wieder bei den Reformbewegungen um 1900. Da hat sich dann sowas wie Sozialpädagogik entwickelt. Aber erst unabhängig von dieser Tatsache, dass Erziehungswissenschaft vorher schon da war und eben durchaus schon auch in Anwendung war, auch siehe Pestalozzi, Rettungshäuser und so weiter, auch schon außerhalb des Schulwesens. Mhm.
Ja, ist interessant. Also ich verstehe es so, oder ich habe Sie so verstanden, dass im Grunde genommen der Begriff der Sozialpädagogik ein Begriff der Schulpädagogik war, mit Fischer, Diesterweg, glaube ich, war ja auch einer. Wenn man da hineintaucht, gibt es ja schon die Frage, was ist eigentlich das Soziale an der Pädagogik, nicht? Die Bestimmungsversuche, die wir vorliegen hatten oder haben, Paul Nathorp hat sich ja nicht durchgesetzt, also Sozialpädagogik als eine Pädagogik, wenn man so will, oder als ein Mittel zur Schaffung einer gerechten Idealgesellschaft, hat sich nicht durchgesetzt. Hermann Nohl, haben Sie darauf hingewiesen. Auch da könnte man fragen, was war eigentlich das Soziale in seiner Pädagogik? Hat aber, wenn man so will, mit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik dann ja auch eine Grundlage geschaffen, später dann anknüpfend Wenninger und Mollenhauer, vor allen Dingen Thiersch, dann Böhnisch, diese Traditionslinie. Ich sage das deswegen, man könnte da ja immer noch fragen, was ist denn eigentlich auch in der modernen Sozialpädagogik das Soziale? Es gibt ja die Behauptung, mir fällt jetzt der Autor nicht mehr ein, dieser sagt, aus der Sozialpädagogik ist eine Sozialarbeitswissenschaft geworden, weil das, was eigentlich das Soziale in der Pädagogik darstellen soll, bis heute nicht geklärt ist. Würden Sie sich dem anschließen?
Nein, dem würde ich mich nicht anschließen. Mhm. Zunächst mal würde ich noch mal betonen, dass die Sozialpädagogik in Deutschland von der Schule her zu denken ist und aus dem Schulwesen heraus begründet ist, nämlich in dieser Reformzeit, siehe auch Reformpädagogik, um 1890 herum, wieder in der gleichen Zeit, dort hat sich die Schulpädagogik, und Pädagogik war halt Schulpädagogik, das ist identisch, des Sozialen annehmen müssen im Hinblick auf die allgemeine gesellschaftliche Veränderung, Stichwort Massengesellschaft, Vereinzelung, dass man nun da sich mit dieser sozialen Seite der Pädagogik beschäftigen musste. Mhm. Damals hat ja Robert Rissmann, der Herausgeber der Zeitschrift Die Deutsche Schule, was ja damals das wichtigste Organ dieser Pädagogik war, mal geschrieben, und das will ich mal zitieren, 1901, das habe ich mir mal aufgeschrieben, da heißt es: Die soziale Pädagogik, die nicht ein Teil der Erziehungswissenschaft, sondern eine bestimmte Auffassung derselben ist, beruht einerseits auf der Erkenntnis, dass die Erziehung eine soziale Funktion, das heißt eine Seite des Assimilationsprozesses ist, in dem der Gesellschaftskörper neue Glieder sich anpasst, andererseits auf der schon von Pestalozzi gewonnenen Einsicht, dass das Individuum durch die Gemeinschaft erzogen wird, die Erziehung also nicht nur auf psychologischen, siehe Herbert, sondern auch auf sozialen Bedingungen beruht. Das Charakteristische der sozialen Pädagogik ist demnach, dass sie die Erziehung nach Zweck und Mitteln als sozial bedingt auffasst. Ganz wichtige Geschichte, wie man das aufgefasst hat. Hier kommt also das Soziale in die Pädagogik und erst danach die Pädagogik ins Soziale. Das muss man jetzt selber feststellen. Also das Soziale kommt in die Schulpädagogik. An dieser Abfolge, erst das Soziale in die Pädagogik und später dann die Pädagogik ins Soziale, an dieser Abfolge ändert nichts, dass Karl Mager schon mal 1844 zufällig mal das Wort Sozialpädagogik benutzt, was man jetzt nachträglich rausgefunden hat. Da hat er an sich Kollektivpädagogik gemeint und hat das nur zur Individualpädagogik dazu getan. Insofern ist das gegenüber dieser Sozialpädagogik, wie sie da entwickelt hat, zunächst mal eben die Schule. Und aus der Schule ist das herausgewandert im Rahmen dieser Reformen und ist dann eben in die Jugendarbeit und zur Jugendbewegung, Jugendarbeit und so weiter übergegangen. Hermann Nohl kommt ja eben auch aus der Jugendbewegung. Und das Ergebnis war ja diese Entwicklung mit der sozialpädagogischen Bewegung der 20er Jahre, dass dann im Handbuch der Pädagogik 1929 im Band Sozialpädagogik nun plötzlich umgekehrt formuliert wurde im Zuge dieser Entwicklung. Und zwar mit direktem Bezug zu dem, was ich gerade zitiert habe. Nämlich Gertrud Bäumer schreibt ja da, was heißt Sozialpädagogik, auch das darf ich zitieren. Der Begriff Sozialpädagogik bezeichnet nicht ein Prinzip, dem die gesamte Pädagogik. Rissmann hat es genau umgekehrt formuliert. Sowohl ihre Theorie wie ihre Methoden, wie ihre Anstalten und Werke, also vor allem die Schule, unterstellt ist, sondern ein Ausschnitt. Alles, was Erziehung, aber nicht Schule und nicht Familie ist. Sozialpädagogik bedeutet hier den Inbegriff der gesellschaftlichen und staatlichen Erziehungsfürsorge, sofern sie außerhalb der Schule liegt. Insofern hat sie ja diese Entwicklung aufgegriffen und gesagt, nun ist es nicht mehr das, was es erstmal sein sollte, bei Nathorp noch, sondern jetzt ist eben so geworden, dass das ein Bereich ist der Erziehung, der Pädagogik, nämlich außerhalb. Allerdings, auch hier bleibt es dabei, dass es nicht sich um Betätigung in allen möglichen Bereichen, die heute zur sozialen Arbeit gehören. Es ging um Jugendhilfe. Ausdrücklich um Jugendhilfe, Jugendpflege, Jugendfürsorge. Und das ist auch geblieben bis in die 60er Jahre. Und auch Klaus Mollenhauer hat bekanntlich seine viel gebrauchte Einführung in die Sozialpädagogik 1964. Mhm. Da heißt es im Untertitel Probleme und Begriffe der Jugendhilfe. Selbstverständlich. Da war gar keine Frage. Sozialpädagogik hat diesen Bereich. Der soll Ihnen auch nicht genommen werden, wohlgemerkt, auch heute nicht. Das kann man immer so sehen, dass dieser Bereich, wo erzieherische Sprengel, aber deshalb komme ich wieder zurück zur sozialen Arbeit, das ist was anderes. Das ist, diese Einheit ist etwas anderes. Ich kann aus der Sozialpädagogik in diesem Sinne nicht die soziale Arbeit herleiten. Andererseits bin ich bereit zu nehmen, die Sozialpädagogik als Teil der sozialen Arbeit.
Ja, kurze Nebenfrage. Haben Sie denn den Eindruck, dass die universitäre Sozialpädagogik sich innerhalb dieser Grenze bewegt? Also innerhalb der Jugendhilfe und nicht
nur? Nein.
Nee, ne?
Nein. Jetzt wird es ein bisschen schwierig.
Ja, gut.
Also ich will der akademischen Sozialpädagogik ja nichts nehmen. Und ich habe da hohe Achtung vor diesen und jenen Leuten, die da nun auch besonders gewirkt haben. Siehe Hans Thiersch und andere, ganz klar. Aber es ist ein Problem, dass eben bei uns in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern, Sozialpädagogik im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen Fakultät sitzt. Und die Erziehungswissenschaftliche Fakultät betrachtet die Sozialpädagogik als so einen kleinen Teil und da muss man sich behaupten. Das sehe ich immer wieder. Im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft gibt es zwar eine Kommission Sozialpädagogik, aber mehr auch nicht. Und insofern muss man natürlich, also wenn ich jetzt einen Lehrstuhl hätte an der Uni X, dann müsste ich mich natürlich auch im Rahmen der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät entsprechend profilieren. Hm. Und da ja sehr viele Doktoranden nun auch von daher kommen, profilieren die sich auch bis heute weiterhin in diesem Sinne. Habe ich Verständnis dafür. Aber ich kann doch meine theoretischen Überlegungen nicht davon ableiten, in welcher Lage die Professuren, Professorinnen und Professoren an der Fakultät für Erziehungswissenschaft sind. Hm. Das ist deren Problem, nicht? Und dass sie da vielseitig auf die soziale Arbeit ausgreifen, habe ich Verständnis dafür. Diese Diplompädagogen sollen und Pädagoginnen sollen ja auch unterkommen. Alles verstehe ich, aber trotzdem muss ich sagen, das hat hier für die Entwicklung der sozialen Arbeit nun eben nur begrenzte Bedeutung.
Ja, dann vielleicht nochmal nachgehakt. Thiersch hatten Sie schon genannt, Hans Thiersch oder auch noch mehr, wie ich finde, Lothar Boehnisch. Würde doch jetzt nicht sich auf reine Jugendhilfe reduzieren, sondern er würde doch auch disziplintheoretisch, also das macht er ja mittlerweile auch noch weiterhin, hat jetzt Karl Mennecke noch mal neu aufgelegt. Also die Frage ist eigentlich das Projekt der Sozialpädagogik nicht auch eins, was man mühelos auf den gesamten Lebenslauf beziehen kann, mit Blick auf die sogenannte Bildsamkeit des Menschen.
Kann man. Ja. Insbesondere der deutschen Ideengeschichte, was Bildung betrifft. Der deutsche Bildungsbegriff ist da sehr, reicht da sehr weit. Aber wenn ich gut international denke, dann darf ich nicht nur die deutsche Tradition nehmen. Und gerade Boehnisch ist ein gutes Beispiel, wie breit man das auch sehen kann. Und gerade Boehnisch mit seiner Lebensbewältigung und so weiter, das ist natürlich eine Sache, die für die soziale Arbeit generell gilt. Da stimme ich voll zu, nicht?
Ja.
Das gilt auch für Thiersch und so fort. Das ist nicht der Punkt. Ich sage ja, einzelne Leute, die da nun auch theoretisch sehr gewirkt haben, die haben hier sehr wichtige Beiträge zur Entwicklung der sozialen Arbeit geleistet. Aber dass man heute immer noch wieder neu das Verhältnis von sozialer Arbeit und Sozialpädagogik diskutieren muss, hat, glaube ich, nur damit zu tun, vor allem damit zu tun, dass diese Verankerung der Sozialpädagogik in der Erziehungswissenschaft an den Universitäten eben nun mal das fordert.
Sie haben jetzt einen Blick auf das Thema soziale Arbeit, Sozialpädagogik genommen und auch die Entwicklung und des Staates oder die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates zeigt sich an vielen Stellen ja auch, dass es da auch Entwicklungen gab. Es gab ja Entwicklungen bezüglich auf die Frage, wie gestalten wir eigentlich unsere soziale Arbeit oder auch das Soziale in der Unterstützung. Und da ist das Subsidiaritätsprinzip ja als eines der zentralen Kennzeichen des Wohlfahrtsstaates etabliert worden. Warum kommt aus Ihrer Sicht diesem Prinzip eigentlich so eine Bedeutung in Deutschland zu?
Ja, damit bewegen wir uns quasi jetzt weg von der Individualebene, also wo wir bisher drüber gesprochen haben, sowohl pädagogisch wie außerpädagogisch. Aber es ist für die Entwicklung der sozialen Arbeit, denke ich, sehr wichtig, diesen Übergang zu sehen, auch für die Identität der sozialen Arbeit, nämlich ihre Form des Leistungsgeschehens in der Gesellschaft zu betrachten. Und diese Sache ist ja gekommen durch den Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg ist ja die Armenpflege quasi aufgelöst worden, weil man nun in der Kriegsfürsorge sich um alle Menschen kümmern musste, die aufgrund des Krieges, also Familienangehörige und so weiter von Soldaten, da ist nun die Armenpflege, war plötzlich veraltet. Man musste für die Zeit des Krieges zunächst die Armenpflege auf das Niveau der Kriegsfürsorge heben. Und das konnte man danach nicht mehr zurücknehmen. Und damit wurde ja diese vorherige Armenpflege, die gerade durch die soziale Arbeit abgelöst worden war, auf der Individualebene nun quasi auch insgesamt auf ein neues Niveau gehoben, nämlich im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung. Und die Versorgung der Bevölkerung insgesamt im Sinne einer Wohlfahrtspflege, was zunächst mal sogar Volkswohlfahrt hieß, im Sinne einer Wohlfahrtspflege, dazu musste man natürlich gucken, wer macht das. Und da sah sich der Staat, zumal in der Krise der Weimarer Republik, auch finanziell und so weiter gar nicht in der Lage, und nicht nur auch personell nicht in der Lage, sodass man parallel zu der öffentlichen Wohlfahrtspflege, sprich Wohlfahrtsamt, Jugendamt, Gesundheitsamt und so weiter, nun parallel gesagt hat, bitte ihr, die ihr bisher alle schon auf dem Gebiet gewirkt habt, Diakonie, Caritas, und andere jüdische Wohlfahrtspflege, sehr wichtig damals. Bitte tut euch zusammen und setzt uns mit uns an einem Tisch und dass wir das zusammen, diese schwere Aufgabe lösen können. Das war ja auch 1919 der Fall, als sich der Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit umbenannt hat in Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge, so wie er heute heißt. Mhm. Da hat man die an einen Tisch geholt. Und es war klar, dass diese neu sich bildenden Verbände, die Spitzenverbände von heute, die 6 Spitzenverbände, die erst in der Folge gegründet wurden, natürlich nun auch Geld brauchten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und da kam ja das Subsidiaritätsprinzip eigentlich erst ins Spiel, dass nun man gucken musste, wie man in der organisatorischen Bewältigung dieser großen Aufgabe der Versorgung in der Wohlfahrtspflege, also nochmal, wir sind jetzt nicht mehr auf der Ebene, was man mit den einzelnen Leuten methodisch macht, sondern wie man das Ganze gestaltet. Da müssen finanzielle Regelungen her. Das hat man im Reichsarbeitsministerium und so weiter auch gesehen. Und dann hat man ja Vereinbarungen getroffen. Und das lief unter dem Stichwort Subsidiaritätsprinzip. Wobei man da ja auf den alten Begriff der Subsidiarität zurückgreifen konnte, denn das gab es vorher ja auch schon. Und eigentlich heißt das ja nur, dass ein Subsidium darf ja beanspruchen, wer in einer größeren Einheit alleine nicht zurechtkommt, der darf von dieser größeren Einheit erwarten, dass er entsprechend, wenn er dazugehört, Hilfe bekommt. Die Subsidien waren übrigens ja die Hilfstruppen der Römer, als Bezeichnung war ursprünglich so. Und so wurden die Wohlfahrtsverbände zu Hilfstruppen des Wohlfahrtsstaates, weil eben die öffentliche Wohlfahrtspflege alleine das nicht schaffte. Und da kommt ja diese duale Entwicklung zustande, die wir hier im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland selber haben, dass hier man zusammenwirkt, kooperativ in der Leistung der sozialen Versorgung, in der Daseinsvorsorge, die öffentliche und die frei gemeinnützige Wohlfahrtspflege. Aber das ist, wie gesagt, auf dieser Ebene des Zusammenwirkens in der Gestaltung dieser Versorgung. Und das darf man natürlich gleich auch wieder in Frage stellen, denn zwar hat man das ja sehr schön in der Enzyklika Quadragesimo Anno, hat der Papst das ja wunderbar formuliert, Nell Bräuning hat ihm ja die Hand geführt, nämlich, dass die kleinen Einheiten erwarten dürfen, das, was sie nicht selber können, dann von der größeren Einheit oder umgekehrt, die größere Einheit soll nicht das tun, was die kleinere Einheit tun kann. Da steckt ja ein Problem dahinter, denn die organisatorischen Einheiten, diese Wohlfahrtsverbände, sind ja relativ groß. Und eigentlich müsste man ja fragen, wie steht es denn um die direkte Versorgung der Menschen? Da ist aber nicht die Rede eigentlich hier von Subsidiarität, denn das, was hier direkt in der Daseinsvorsorge geleistet wird, also Bürgergeld, jetzt Kindergeld, Wohngeld und so weiter, das sind ja keine Subsidien. Das sind Ansprüche, die unmittelbar rechtlich sich ergeben im Rahmen der Daseinsvorsorge, während die Subsidien, um die es hier in der Subsidiarität geht, ja Leistungen sind durch Leistungsvereinbarungen, zum Beispiel § 78 SGB 8. Also die Verbände und so weiter, die Organisationen, die kriegen das, damit sie ihre Leistungen erbringen können. Insofern ist die Frage der Subsidiarität auch immer wieder neu zu beantworten, in welchem Verhältnis jetzt der Staat, die Verbände und die unmittelbar Bedürftigen bzw. die Adressaten der Versorgung in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Und bekanntlich ist das ja ein Thema, das bis heute immer wieder in der sozialen Versorgung in jeder Hinsicht behandelt wird.
Die soziale Arbeit im 21. Jahrhundert ist ja vor allen Dingen im Non-Profit-Bereich tätig und im sogenannten dritten Sektor neben Markt und Staat. Sie schreiben, dass die soziale Arbeit sich aber trotzdem der Konkurrenz stellen soll, der Konkurrenz untereinander auf der einen Seite und auch gleichzeitig der Konkurrenz mit gewerblichen Anbietern stellen soll. Ist dann der dritte Sektor denn nicht identisch mit Markt und trägt er nicht auch die wesentlichen Funktionsweisen des Staates dann in sich, wenn wir an die umfassenden sozialstaatlichen Gesetzeswerke denken? Ist das da nicht?
Ja, hier begeben wir uns jetzt ja in den Bereich der Ökonomie. Das ist auch mal wichtig, dass wir auch in der sozialen Arbeit da hineinkommen. Das möchte man gleich mal sagen. Und nun muss man dabei natürlich diese Ebenen betrachten, die ich eben schon andeutete. Also wir begeben uns ja hier von der Individualebene der Arbeit mit den Menschen unmittelbar weg auf die Organisationsebene und fragen also sozusagen nach der Ökonomie der organisierten oder institutionalisierten Versorgung. Und es gibt ja im Grunde drei Ebenen. Es gibt noch die Makroebene des Staates beziehungsweise der Daseinsvorsorge allgemein. Und die Idee des dritten Sektors, so wie Etzioni das ja 1973 zum ersten Mal konzipiert hat, bezieht sich ja darauf, dass er gesagt hat, es gibt neben der staatlichen Wirtschaft oder dem Sektor Staat in der Wirtschaft und dem Sektor Markt in der Wirtschaft noch diesen dritten Sektor, der so selbstständig sich da außerhalb von beiden Bereichen bewegt. Und er hat dabei vor allen Dingen an die informellen Leistungen gedacht, die Menschen selber für sich und füreinander erbringen. Hat nicht an die Professionalität von sozialer Arbeit gedacht natürlich, sondern an das, was Frauen im Haushalt leisten, was an Schwarzarbeit geleistet wird, was Leute in Eigenarbeit für sich erbringen und so weiter, dass das ein gewichtiger Faktor in der Ökonomie an sich sei. Hat das dann ja ausgedehnt mit dem dritten Sektor und dann alle möglichen Organisationen auch dazu gezählt, die tätig sind in diesem Zwischenbereich und hat das alles zum dritten Sektor oder Not-for-Profit-Sektor gezählt. Meistens dann definiert dadurch, dass das die Gebiete sind, wo keine Steuern gezahlt werden oder keine bezahlt werden müssen. Gerade in den USA ist das ja so definiert, Not-for-Profit, muss also auch nicht besteuert werden. Und insofern geht es dabei nicht um den Bereich der Dienste, in denen die soziale Arbeit geleistet wird. Fast im Gegenteil, denn diese informelle Betätigung, die fordert ja gerade auch die berufliche Sozialarbeit heraus. Wenigstens gibt es ja berufsverbandlich immer mal wieder die Klage darüber, indem man hier sagt, informell, bürgerschaftliches Engagement und so weiter, das würde ja hier gerade auf Kosten der Profession gehen. Also beim dritten Sektor würde man dann eher an die Deprofessionalisierung denken. Nein, ich denke, dass die soziale Arbeit im Sinne der Dienstleistungen, der personenbezogenen Dienstleistungen, gar nicht so sehr zu diesem dritten Sektor gehören. Also institutionell die soziale Arbeit nicht zum dritten Sektor gehört, sondern eben im deutschen Sinne in diesem dualen System der Wohlfahrtspflege situiert ist. Und in Europa spricht man da ja von den Services of General Interest, also den Diensten im allgemeinen Interesse. Und die sind eben zum großen Teil vom Staat finanziert oder geleistet und zum Teil eben auch frei finanziert. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist das nicht eigentlich das, was mit dem dritten Sektor gemeint ist. Trotzdem finde ich das, wenn ich jetzt mal behaupte, dass das gar nicht so sehr der Fall ist hier und dass man da auch wirklich gucken muss, dass man das hier ein bisschen ökonomisch differenziert bedenkt. Trotzdem gibt es hier einen Zusammenhang, der mir wichtig ist, nämlich dieser sozialwirtschaftliche Zusammenhang. Das möchte ich mal kurz bezeichnen. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Entwicklung. Die Sozialwirtschaft, die ja ursprünglich als Ökonomie sociale in Frankreich entstanden ist, war ja zunächst mal der Sektor der Genossenschaften. Und die Genossenschaften haben ja in verschiedener Form, ob das Produktivgenossenschaften waren, Siedlungsgenossenschaften waren, Konsumgenossenschaften waren, Wohnungsgenossenschaften und so weiter, waren ja darauf aus, sozusagen für sich selber das zu leisten, was ansonsten der Kapitalismus per Profit und so weiter leistet. Das hatte eine eigenständige Entwicklung genommen, und wobei die Deutschen wieder eine gewisse Ausnahme gemacht haben, war international die Genossenschaftsbewegung, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Kooperativgesellschaften. Das ist ja eine eigene Szene gewesen. Und die gab es so bis 1980 etc. Und dann kommt die neoliberale Wende im ganzen Westen. Und da sagt man plötzlich, per Management und per Wettbewerb und so weiter sollen die sich nun bewähren, im sozialen Bereich auch. Und da kommt ja das rein mit dem Wettbewerb etc. Da ist es richtig, dass nun plötzlich ökonomisch die soziale Arbeit betrachtet wird. Also nicht in diesem genossenschaftlichen Bereich, sondern eben auch der übrige Bereich. Und da hat man dann ja auch plötzlich im sozialen Bereich von Sozialwirtschaft gesprochen und hat sich da entsprechend als Sozialunternehmen dargestellt, ab 1980, 90 etwa. Könnte ich sehr detailliert darüber berichten, weil ich daran beteiligt war an dieser Geschichte. Diese Zeit geht gerade zu Ende. Diese neoliberale Zeit, würde ich mal behaupten. Und es ist interessant zu beobachten, dass zwar 2011 durch die Europäische Union zwar jetzt Social Entrepreneurship, soziales Unternehmertum, nun auf die Fahne geschrieben wird und finanziert wird, aber diese Sozialunternehmen, dieses Social Business, das geht nun wieder plötzlich in die soziale Richtung in dem Sinne, dass man sich sagt, wir wollen jetzt an der Nachhaltigkeitsentwicklung, an der ökologischen Entwicklung mit uns beteiligen. Und ich habe deshalb mal so in einigen Darstellungen jetzt dargestellt, dass die Sozialwirtschaft jetzt auch wieder eine neue Ausrichtung bekommt, nämlich von der zunächst mal roten Genossenschaftsphase bis 1980 über die gelbe neoliberale Phase hin zu einer grünen Phase jetzt, dass sehr viele so neue soziale Unternehmen da nun tätig werden und nun sagen, sozial ist gleich ökologisch, ökologisch ist gleich sozial. Wenn wir also hier uns entsprechend aufstellen mit dem, was wir an Vorhaben haben, dann tun wir für die Nachhaltigkeit was. Und das hat eben ökonomisch, sozial, ökologisch einen Zusammenhang. Und da wollen wir hier mit unserem Start-up nun entsprechend tätig werden. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung und meine auch, dass sich da die soziale Arbeit auch mit hineinfinden muss und sich auch wieder neu aufstellen muss. Insofern hat sich diese zunächst mal theoretische Geschichte mit dem dritten Sektor hat sich doch sehr entwickelt hier im Hinblick auf diese neue Gestaltung des Ökonomischen auch. Und Sie wissen ja, dass Sie auch in der Theorieentwicklung nun beim ökosozialen Verständnis auf diesen Zusammenhang von ökonomischer und sozialer Betrachtung der Dinge immer wieder zurückkomme und das als unbedingt notwendig betrachte. Und meine Bemerkung im Hinblick auf den Wettbewerb bezog sich zwar jetzt auf die Organisationen, die sich im Wettbewerb stellen müssen, um ihre Leistung auch entsprechend darzustellen. Das ist sozusagen noch dem neoliberalen Geist geschuldet. Heute würde ich dann doch sagen, eher, man muss sich hier in diese Nachhaltigkeitsentwicklung, in diese ökosoziale Transformation mit hineinbegeben, in der sozialen Arbeit. Aber auch hier gilt wieder, was ich von Anfang an hier gesagt habe, wo wir uns sicherlich einig sind, dass insgesamt die soziale Arbeit immer in diesen großen Zusammenhängen der Entwicklung gedacht werden soll und muss, weil sie eben selber da mitgezogen wird im Hinblick auf die Aufgabenstellungen, die sich im Laufe der Zeit immer wieder ändern. Mhm.
Ja, zum Abschluss vielleicht doch nochmal eine Frage, die ein wenig anknüpft an die Thematik der Unterscheidung der sozialpädagogischen Traditionen und sozialarbeiterischen. Sie haben Ende der 80er Jahre, Anfang der 1990er Jahre neben anderen Protagonisten wie Silvia Staub-Bernasconi und Ernst Engelke und so weiter, haben Sie sich um die Etablierung einer Sozialarbeitswissenschaft bemüht, vor allem aber auch um die Etablierung der deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit. Wenn man so will, die die Antwort auf vielleicht auf die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft mit der Sektion Sozialpädagogik. Das existiert seit 1989 und damit sollte ja auch etwas geschaffen werden, was einen Raum eröffnet, der sich diskursiv abgrenzen kann gegenüber der akademischen oder universitären Sozialpädagogik. Der Begriff Sozialarbeitswissenschaft fällt heute eigentlich wenig bis gar nicht mehr. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Sozialarbeitswissenschaft?
Also das, die,
gibt
das
es gar, Sie?
Dass es gar nicht mehr diskutiert wird, das würde ich nicht sagen. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit hat ja gerade auch zuletzt wieder auf ihren Kongressen das zum Thema gemacht. Ich will mal so anfangen. Zunächst mal sind wir in der Tat mit der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit angetreten, die Eigenständigkeit auch wissenschaftlich der sozialen Arbeit zu betonen. Mhm. Gegenüber dem Anspruch, dass Sozialpädagogik alleine schon genüge, um eben den Bereich, den Gesamtbereich der sozialen Arbeit auch in der Theorie zu repräsentieren. Das hat natürlich die Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten etwas herausgefordert. Es gibt ja so diese schöne Geschichte, dass man da so schön formuliert hat in einem Band, ich glaube es war 1996 oder so, Gengler-Rauschenbach, Sozialarbeitswissenschaft war die Antwort. Was war denn die Frage? Mhm. Nicht? Also muss doch nicht sein, die Sozialarbeitswissenschaft. Doch, es geht um die eigenständige wissenschaftliche Basis. Und das ist eine komplexe Frage und das hängt mit den Anfängen auch zusammen. Ich habe ja gesagt, man hat eben damals, als man über die Profession in den USA sprach, gesagt, wir brauchen eine eigenständige wissenschaftliche Basis. Mhm. Die wissenschaftliche Basis der Medizin ist klar, da geht es um die physische Verfassung des Menschen. In der Humanmedizin, die Psychologie hat die psychische Verfassung des Menschen zum Gegenstand, die Soziologie die soziale oder gesellschaftliche Verfassung des Menschen. Hm. Was ist denn die Grundlage hier, die wissenschaftlich auch zu bedenken ist in der sozialen Arbeit, in der ganzen Breite dessen, was dazugehört? Da muss man ja darauf Antwort geben und da kann man nicht bloß eine pädagogische Antwort darauf geben. Hm. Nicht der Meinung, dass die Pädagogik sozusagen an den Rand gestellt wird oder gar ausgeschlossen wird. Das ist ein Teil davon. Aber eben, ich muss da einen breiteren Zugang dazu haben. Da wird es dann schwierig, auch deshalb, weil eben die meisten Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften bekanntlich nun von ihrem eigenen wissenschaftlichen Hintergrund entweder aus der Pädagogik oder aus der Soziologie oder aus der Psychologie und so weiter kommen. Und oft, zumal auch gerade die Jüngeren, muss man sagen, warum sollen die sich mit Sozialarbeitswissenschaft befassen? Bringen halt ihren eigenen Bereich ein, haben sie genug damit zu tun. Da muss dann nicht mehr groß von Sozialarbeitswissenschaft die Rede sein. Also bei Diskussionen, wo ich dabei war, hat man immer wieder gesagt, man macht zwar im Curriculum der Hochschulen für angewandte Wissenschaften irgendwo im ersten, zweiten Semester auch mal Sozialarbeitswissenschaft, aber im vierten, fünften Semester ist es schon wieder vergessen, weil man dann jeweils die speziellen Aufgabenstellungen behandelt. Und wenn man dann danach fragt, Sozialarbeitswissenschaft, dann ist das sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden schon wieder verblasst im Hintergrund und nicht mehr eindeutig klar. Ich denke aber trotzdem, es ist nötig, dass man hier so reflektiert, dass man diese Einheit der sozialen Arbeit auch wissenschaftlich begründen kann. Die Gefahr des Auseinanderfallens ist durchaus gegeben. Warum muss es überhaupt eine Einheit sozialer Arbeit geben? Mhm. Wer hat daran Interesse? Die Anwendung, also die Bereiche, in denen die Anwendungen stattfinden, die interessiert das nicht. Also in der Praxis, die Dienste können auch ohne Sozialarbeitswissenschaft auskommen, die verschiedenen Dienste. Jeder Bereich hat seine eigenen Leitvorstellungen und hat seine eigene Methodik etc. Da könnte man darauf verzichten. Also es kann nur ein Interesse der Profession selber, wenn sie dann ist, ihre Identität auch wissenschaftlich entsprechend zu begründen. Darin liegt das eigentlich. Und es gibt ja durchaus dieses Verständnis. Ich selber darf das ja sagen, habe mich da auch entsprechend mit beschäftigt. Für mich ist diese ökosoziale Theorie hier eine solche allgemeine Grundlage. Andere Leute sagen, wir brauchen im Grunde nur einen Werkstattkoffer, das Handwerkszeug für die Betätigung. Und das reicht dann aus, wenn ich da das gut durchdringe, die methodischen Grundlagen der sozialen Arbeit. Und wie gesagt, ich meine das nicht, auch wegen dieser Vielfalt, um die generalistische Konzeption sozialer Arbeit gegenüber der Spezialisierung, die ja da ist, leider auch in den Masterstudiengängen zerfällt das alles in ganz verschiedene Bereiche. Um das zu haben, brauche ich eine eigenständige Wissenschaft. Das kann auch keine Handlungswissenschaft sein. Ich wehre mich dagegen, dass man die soziale Arbeit nur als Handlungswissenschaft konzipiert. Dann sind wir wieder dabei, wie handeln Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter? Nein, es geht darum, wie ist die Lebenssituation von Menschen und wie ist die Problemsituation, die Lebenslagen, die Lebensführung, die Bedingungen, die Existenzbedingungen, unter denen gelebt wird und wie kann man arbeiten an diesen Existenzbedingungen von Menschen. Und das ist sozusagen das, worum ich wissenschaftlich mich darum kümmern muss. Und die Handlungswissenschaft ist dann sozusagen auch wieder nur ein Bereich davon. Und für mich ist das dieser ökosoziale Ansatz, wo ich dann eben auf die Existenzbedingungen, und Ökologie heißt ja letztlich, dass man die Existenzbedingungen von Leben betrachtet, von allem Leben, und darin eben hier die Existenzbedingungen und Handlungsmöglichkeiten von Menschen in der eigenen Lebensführung, in der gemeinsamen Lebensführung. Und da kann ich dann die verschiedenen Probleme, die sich bei Kindern, Jugendlichen, bei behinderten Menschen, bei Flüchtlingen, Migranten, alten Menschen und so weiter ergeben, einordnen in diese Bewältigungsaufgabe. Böhnisch hat das ja auch so dargestellt, diese Bewältigungsaufgabe, das Leben so zu führen, dass es für das eigene Leben beziehungsweise auch für das gemeinsame Leben, damit sind wir letztlich bei der ökologischen Frage, eben der Lebensgestaltung allgemein so, dass es nachhaltig ist. Da muss ich das also entsprechend einordnen. Da habe ich einen sehr weiten Begriff von Care. Ich finde auch, dass der Care-Begriff hier sehr geeignet ist in dieser Breite. Sowohl das, was Menschen für sich selber tun, als auch das, wo ihnen geholfen wird, als auch da, wo gemeinsam etwas gestaltet wird. Das kann man zusammenführen in so einem ökosozialen Verständnis. Und das, meine ich, ist eben gewichtig, um hier sozialarbeitswissenschaftlich die Einheit sozialer Arbeit und das Selbstverständnis sozialer Arbeit zu begründen.
Gut, also entschuldigen Sie dann meine Uninformiertheit, wenn Sie sagen, dass man sich mit dem Begriff noch befasst. Vielleicht habe ich zu sehr die sozialpädagogische Reflexion in den Blick genommen, die, ich glaube, 2017 ja in der AG in Sozialpädagogik in der Universität Bielefeld die Sozialarbeitswissenschaft für tot erklärt hat. Die hat das natürlich genau beobachtet und mich würde interessieren, ob Sie diesen Begriff, ob Sie denken, dass sich es begrifflich durchgesetzt hat und aber auch inhaltlich aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus durchgesetzt hat.
Also wir können uns, glaube ich, da relativ leicht einigen. Ich sagte ja schon, bei vielen Kolleginnen und Kollegen spielt das keine besondere Rolle.
Ja.
Damit ist es trotzdem nicht erledigt, die Frage. Andererseits international wird durchaus über dieses Science of Social Work gesprochen.
Richtig, das sehen wir bei uns aber auch. Also dieser Begriff Wissenschaft soziale Arbeit ist ja ein häufig geführter Begriff. Und Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, die zu dem Thema arbeiten, die sagen, ja, wir können das auch Sozialarbeitswissenschaften nennen, aber wir machen das nicht. Also es ist vielleicht eine belanglose Frage, aber es drängt sich doch schon in all den Jahren der Eindruck auf, dass sich der Begriff Sozialarbeitswissenschaft so in unserem Kontext, im deutschsprachigen Kontext, noch nicht so richtig durchgesetzt hat.
Ich glaube auch international nicht. Es gibt ja nicht eine Theorie sozialer Arbeit, wo man alles drauf basieren könnte. Und da es das nicht gibt, sondern eine Vielfalt gibt, muss man da, wie man die Gesamtbezeichnung dann wählt, ob man das Science of Social Work nennt oder soziale Wissenschaft oder Wissenschaft der sozialen Arbeit oder wie immer, ist vielleicht nicht so erheblich. Wir sind im Deutschen da auch ein bisschen arg an den Begriffen hängend.
Ja,
das muss international gar nicht sein. Die Amerikaner sehen das lockerer und so weiter, andere auch. Und weiß ich, dann geht es nachher um indigenes Wissen und so weiter, was dazugehören müsste und so fort international. Das ist eine offene Diskussion.
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und diese Großzügigkeit am Ende, dass man bei den Begriffen nicht päpstlicher ist als der Papst, den hatten wir ja auch schon heute. Damit würde ich gerne enden und mich bedanken bei Ihnen, Professor Dr. Wendt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über die Geschichte der sozialen Arbeit zu sprechen. Vielen Dank.
Dankeschön.